Der Paulus legt im Römerbrief seine Überzeugungen dar. Der Glaube, den wir haben, die Überzeugungen, die wir haben, sind am meisten fundiert auf diesem Brief. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal darin geschaut, wo wir herkommen, wie es aussieht. Letztes Mal haben wir angeschaut, was der Herr für uns gemacht hat, vorletztes Mal, im Zusammenhang mit der ganzen Hoffnung, die wir haben, aufgrund der Rettung. Und dann haben wir den Vergleich angeschaut zwischen Christus und Adam. Zwei Stereotypen, der eine für den nicht ganz so glücklichen Weg, der andere für den absolut perfekten Weg, wo er schlussendlich für uns wieder ganz viel Freiheit gegeben hat und der Lösung und der Rettung. Dann am Schluss von diesem Abschnitt kommt dann wieder so eine interessante Aussage, die einfach heisst, ganz speziell, dass, weil das Gesetz gekommen ist, die Sünde umso mächtiger geworden ist, aber wegen dem ist die Gnade noch viel stärker geworden. Wo es darum gegangen ist, was ist denn passiert, aufgrund von dem, was Adam gemacht hat, und wie ist die Lösung gewesen, dass Jesus Christus gebracht hat. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt, wo wieder, das kommt noch ein paar Mal vor im Römerbrief, mit einer ganz speziellen, schrägen Formulierung oder Fragestellung anfängt. Und zwar, ich habe einen ganz guten Kommentar dazu. Und er sagt, die Kommentare, die kommen nicht von nichts. Die Kommentare hat Paulus sich nicht einfach ausgedacht, sondern es war wirklich Denkweise, die gewisse Leute nachher an den Tag haben legen. Zum Teil auch provokativ, um irgendwo das, was wir als Glaubensüberzeugung haben, lächerlich zu machen. Und der Paulus bringt nachher jetzt an dem Kapitel 6, dem Anfang, die Antwort zu dem Thema, ja, wenn die Gnade immer grösser wird, je mehr Sünde es da ist, ja, warum sündigen wir denn nicht noch mehr? Dann wird ja gerade noch viel grösser. Und da kommt jetzt, das ist jetzt der Abschnitt, der jetzt hier kommt, wo wir zusammen anschauen wollen. Und ich werde noch lesen, neue Genfer Übersetzung, Römer 6, 1 bis 14. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn der Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, den wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wenn wir gestorben sind, sind auf den Herrschaftsanspruch der Sünde gerechtfertigt worden. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Der Abschnitt, den werden wir mit euch ein bisschen genauer anschauen, was der Paulus da schreibt. Eben am Anfang die schräge Frage, die scheinbar aufgekommen ist, ja, wenn der Herr so gnädig ist, dann spielt es ja überhaupt keine Rolle, was ich mache. Der Herr vergibt ja einen Weg. Das ist einfach ein absoluter Trugschluss aufgrund der Tatsache, dass der Mensch nicht sieht, wie fest der Herr die Sünde hasst. Der Herr hasst die Sünde abgrundtief. Vor diesem Hintergrund und vor einem Verständnis von der Gnade, die wir vorher angeschaut haben, macht es absolut keinen Sinn, wenn wir als Menschen, die gerettet werden, einfach weiter sündigen wollen. Das macht nur Sinn, das ist völlig widersprüchlich, oder? Und darum fängt der Paulus jetzt hier etwas ganz extrem Grundlegendes an zu erklären, wo es darum geht, was das heisst, wenn wir uns entschieden haben und getauft haben. Es ist noch interessant, dass es hier mit der Taufe verknüpft ist. Damals, wie wir wissen, war die Taufe meistens ganz nach der Entscheidung, meistens sogar am gleichen Tag. Nicht so wie heute, wo es zum Teil lang geht, bis die Taufe nachher als sichtbares Zeichen, als Bekenntnis von der inneren Haltung äußerlich sichtbar gemacht wird. Darum nimmt er das so zusammen und sagt dann, hört, ja, also auf einmal ganz sicher nicht. He. Das machen wir ganz sicher nicht. Oder? Und zwar, die grundsätzliche Frage, die sagt, wir sind doch der Sünde gestorben, wie können wir noch in ihr leben? Oder? Und ich hoffe, dass wir es heute herbringen, euch ein bisschen zu zeigen, was für Möglichkeiten und was für eine Stellung wir eigentlich haben in unserem eigenen Leben im Zusammenhang mit der Herausforderung der Sünde. Vom Danebenzielen, vom Danebenschiessen. Das ist ja Sünde. Der Paulus sagt das hier da in den Versen und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir das wirklich für einfach ein bisschen noch mehr begreifen, weil ich denke, da ist ein grosser, grosser Sieg drin, wenn wir das verstehen. Ein grosser, grundlegender Sieg drin für unser Leben, wenn wir das mehr und mehr begreifen. Oder? Und es fängt darauf an erklären und sagt nachher, ab Vers 3, wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Ja klar, das ist etwas, was wir auch, wenn wir eine Taufschulung machen, weil wir jetzt so eine halt machen, weil wir vorher, weil wir es gleich noch wollen, dass wir die Leute verstehen, was es geht im Taufen, tun wir es gleich kurz anschauen. Es ist es so, in der Taufe tauchen wir unter, als Bekenntnis, dass wir im alten Wesen gestorben sind und neu in der Herrschaft Jesu Christi leben wollen. Und der Stephen Schell, der diesen Kommentar geschrieben hat, den ich sehr, sehr spannend finde, geht sehr, sehr weit in diesem Sinne. Und ich sehe das hier sogar ohne Probleme, das ist also nicht irgendeine Interpretation, sondern sagt, was, die sind tatsächlich, wenn ihr euch entschieden habt, wiedergeboren seid und euch habt taufen lassen, dann seid ihr tatsächlich zu einem Teil gestorben. In der geistlichen Dimension seid ihr zu einem Teil gestorben. Und zwar genau der sündige Leib, wo es hier darum geht, wo wir mit Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha eins werden können, den begraben wir dann. Den lassen wir näher dunkel, den nehmen wir nicht wieder mit auf, wenn wir auftauchen. Das ist genau das, was wir als Überzeugung haben. Dass wir, wenn wir in Jesus Christus leben, ein neues Leben haben. Und das Alte ist gestorben. Das Alte ist vergangen. Der Paulus in der Korinther, sie ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ein neues ist geworden. Das ist nicht, ist am Werden oder entwickelt sich das, sondern es ist so. Das Alte ist vergangen und das Neue ist geworden. Und ich glaube, wir leben häufig nicht wirklich dieser Überzeugung. Wir tun uns dann lieber auf die Diskussion vom Paulusberuf, im Kapitel 7, wo dann kommt, das Gute, was ich will, mache ich, das Schlechte, was ich nicht will, das mache ich. Oder? Und dann bin ich halt einfach ein armer Siech, ich sage es so plakativ, und mache ein Haufen schlechter Zeug. Oder? Sagen Sie so, versteht mich richtig, verfluchte Leib, das ist ja so, he? Versteht mich nicht falsch, sagen, das ist ja so. Wir sind verflucht aufgrund der Erbsünde, ist unser Leib verflucht. Punkt, so als Ende müssen wir nicht argumentieren. Hat halt einfach eine unglaublich fleißige Tendenz. Und ich glaube, die kennt ihr auch. Und diesen Kampf, den haben wir einfach, das ist der Kampf, den er beschreibt, der Paulus, aber das hat nichts mit dem zu tun, was darum geht, was grundlegend gilt. Grundlegend gilt eben etwas ganz anderes, oder? Das ist genau das, dass wir entsprechend mit ihm begraben sein und unser sterblich Leib, geistlich gesehen, wirklich tot ist. Und er wird das dann ganz lang ausführen, nachher, bis zum Schluss führt er das aus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das begreifen von dem her. Oder? Das ist interessant, nachher, wenn er sagt, okay, das heisst, wir sind mit ihm begraben, in der Taufe, auf seinen Tod, damit wir auch, das ist ja unsere Hoffnung, sonst machen wir es ja nicht, oder? In Ewigkeit auferstehen mit ihm. Und sind wir ehrlich, de facto ist das ja sogar so. wenn wir wiedergeboren sind, werden wir in diesem Bereich nie mehr sterben. Unser Geist, der zum Leben gekommen ist, durch das, was Jesus Christus angenommen hat, wird nie mehr sterben. Unser Leiber stirbt, ja, aber unser Geist nicht. Das heisst, es ist tatsächlich ein Teil von uns, hat jetzt schon Ewigkeit. Ein Teil von uns lebt jetzt schon ewig. Es ist wichtig, dass wir das begreifen. Wir werden nicht als ganzer Mensch sterben, komplett sterben und dann vielleicht wieder auferstehen. Wo geht? Wo ist der Sächer hergegangen? Der ist nicht ins Totenreich gegangen. Der ist ins Paradies gegangen. Und der ist gestorben, lieblich an diesem Tag. Aber sein Geist ist nicht gestorben. Sein Geist ist gerade ins Paradies. Wichtig, wenn wir sterben hier, stirbt bei uns der Leib. Und die Seele, die geht schlafen und der Geist, der lebt. So, wie ich das begreife. Weil irgendwo muss der Schächer irgendwo einen Teil haben, der in diesem Paradies ist, oder? Ein Teil von seinem Wesen, der hier auf Erden war, lebt jetzt dort, weil er sich entschieden hat. Das heisst, ein Teil von uns hat bereits Ewigkeit. Und vor diesem Hintergrund kommt jetzt genau die Diskussion hier von Paulus, die ganz wichtig ist. Welcher Teil herrscht? Welchem Teil geben wir Autorität in dem Ganzen? Oder? Wir sind etwas Neues geworden. Und wenn wir in Christus etwas Neues geworden sind, haben wir ewiges Leben. Das glauben wir ja, oder? Oder glauben wir das nicht? Schon, oder? Also, wir haben ewiges Leben. Das heisst, wir werden nicht mehr sterben. In dem Sinn, wie ein Mensch stirbt und der Herr nicht hat. Das ist wichtig. Unser Lieb, der wird sterben, zum Glück. Den Keib will er nicht mitnehmen. Der macht mir nur Ärger, oder? Die ganze Zeit, oder? Und Keib ist ein veränderndes Viech. Der Lieb ist ein Veränder. Vom Tag an, wo er geboren wird, geht es immer nur mehr gegen den Tod zu. Seien wir ehrlich. Oder? Also ist die Formulierung gar nicht. Das klingt vielleicht grob, aber es ist nicht einmal falsch. He? Nicht schlecht. He? Hei, hei, hei. Also, das heisst, als Leib gehen wir dem Tod entgegen. Aber Geist und Seele nicht. Das ist wichtig. Oder? Und um das geht es ja. Wir sind auferstanden, oder? Dass wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Nicht wandeln werden. Wandeln. He? Wir können jetzt schon hier auf dieser Erde in einem neuen Leben wandeln. Oder? Das ist wichtig. Kannst du da schnell noch eine lauter Übersetzung einblenden? Weil du jetzt da mal Teacher, und ich fast immer nach der Luther, dann können wir sie finden, sie ist nachher ein bisschen besser, oder? Genau. Danke. Oder heisst, auch wir in einem neuen Leben wandeln, oder? Wir wandeln in einem neuen Leben. Das ist wichtig. Um das geht es ihm hier, oder? Und weil wir in einem neuen Leben wandeln, ist es völlig hanebüchen, zu denken, okay, dann mache ich noch ein bisschen mehr Sünde, damit die Glaube noch ein bisschen grösser wird, oder? Das ist völlig widersprüchlich. Und gleich ist es etwas, was die Leute zum Teil provokativ anfangen zu erzählen, oder? Und darum tut es Paul so adressieren, oder? Und dann geht es weiter. Und Vater das einfach ausführen, oder? Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind, einem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Also, es ist wieder eine Wiederholung, aber was interessant ist, das ist eine interessante Formulierung, zusammengewachsen. Hä? Ist interessant, seht ihr hier, das ist eine alte Römer, das ist eine alte Luther-Übersetzung, gell? Das ist ein 84er Luther. Ja. Genau. Die neue Luther braucht sogar den Begriff, wenn wir mit eben zusammengewachsen sind, das habe ich nicht interpretiert, gell? Das ist spannend. Es hat wirklich es miteinander einpflanzt zu tun. Es ist nicht nur einfach miteinander irgendwo ein bisschen nebeneinander, sondern ineinander innen. Ja, ist das irgendein interessanter, schräger Gedanke? Nein, überhaupt nicht. Johannes 15 ist genau das ganze Kapitel. Ich bin der Weinstock, ihr seid der Reben. Wenn ihr in Jesus Christus einpflanzt seid, dann gibt es neues Leben. Dann sind wir dort drinnen. Oder? Und genau das geht es. Wenn wir uns entschieden haben, dann sind wir in Jesus Christus einpflanzt. Das heisst, wenn wir mit ihm runtertauchen, dann tun wir auch mit ihm auferstehen. Sonst sind wir nicht in ihm eingepflanzt, oder? Das ist ganz wichtig. Wir sind ganz, ganz, ganz nah mit dem Herrn verbunden, eigentlich. Manchmal spüren wir nicht so viel davon. Das muss ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Genau. Und jetzt kommt genau die wichtige Aussage. Jetzt kommt sie das erste Mal und die kommt immer wieder in einer anderen Formulierung. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hin vor der Sünde nicht dienen. Wissen wir das? Er sagt ja, wir wissen ja. Wissen wir das? Ich glaube es nicht. Nicht in dem Maß, wie es entscheidend ist, oder? Hier ist ganz, ganz eine wichtige Aussage, die kommt nachher immer wieder, oder? Unser alter Mensch ist gekreuzigt und der Leib von der Sünde wird vernichtet. Das ist schon wieder am Verrecken, oder? Das ist am gleichen Ort, schon wieder, das ist interessant, oder? Sodass wir der Sünde nicht dienen. Ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt, oder? Nein, oder? Wir, wenn wir uns für Christus entscheiden, bekehren, wiedergeboren werden, das die Taufe symbolisieren, ist nicht so notwendig, ist aber ein Zeichen dafür, ist wichtig. Dann bekennen wir und glauben wir auch, dass unser sündiger Leib begraben worden ist. Dass der erstirbt und von dem her die Sünde, die über den sündigen Leib in uns hineingekommen ist, von der Erbsünde von Adam, und jetzt kommen wir von vorher wieder, vom letzten, letzten Abschnitt, in dem Sinn von uns weggenommen worden ist und keine Herrschaft mehr hat über uns. Das ist ganz, 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 ich merke, ganz, ganz etwas Wichtiges, dass wir das wirklich begreifen. Und dann kommt die Formulierung, Vers 7, denn wenn ihr gestorben sind, sind ihr frei geworden von der Sünde. Also frei geworden ist ein bisschen falscher Begriff, ist ein bisschen schade. Sind ihr gerechtfertigt worden von der Sünde? Wenn wir gestorben sind, in Jesus Christus, dann sind wir gerechtfertigt worden. Jesus Christus hat die Gerechtigkeit, wir sind gerecht gesprochen. Wir leben, oder? Und dann Vers 8, wieder eine Wiederholung. Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir mit dem auferstehen werden, oder? Geben wir das Gleiche. Wir glauben wirklich daran, dass wenn wir gestorben sind, wir wirklich auferstehen, von dem her, oder?
Ja, ich habe den Text gelesen und gelesen und gelesen. Bei mir immer geht es mir wirklich immer so. Ich habe mir überlegt, wann war es? Wann hat der Paulus das geschrieben? Das ist etwa 20 Jahre, der Marsch, etwa 20 Jahre, nachdem die Taufe überhaupt erst aufgekommen ist. Jetzt reden wir schon seit 2000 Jahren von Taufe. Irgendjemand zwischen hat eine gute Idee gehabt, man könnte sie als Kind schon taufen. Es hat mich nachher auch erstaunt, wenn ich diesen Text lese, wie man auf diese dumme Idee kommen kann. Und gleich hat man sie jahrelang gemacht. Aber hier der Paulus. Ich habe mir wie überlegt, der Paulus hätte auch können sagen, lasst euch auch taufen und sündigt nicht mehr. Aber der Paulus hat wirklich wollen, dass Menschen verstehen. Der Paulus hat keine Befehle gegeben. Er hat wirklich erklärt hier, warum lässt er sich taufen? Was ist mit der Sünde? Was ist mit dem alten Mensch? Was ist mit dem neuen Mensch? Und er rollt wirklich auf. Er will, dass Menschen verstehen, warum sie was machen. Und das ist mir sehr wichtig, auch wenn wir Leute anleiten. Die Leute müssen verstehen, die müssen eine innere Überzeugung haben, warum mache ich was, wegen was. Und nicht einfach, ich mache es einfach. Suche da bei euch in meiner inneren Überzeugung, warum die Taufe? Was bewirkt es genau? Und als der Paulus hier einfach beschreibt, wir haben einen alten Mensch und einen neuen Mensch. Und unsere Stellung vor Gott wäre wirklich gut. Das ist gerecht gesprochen, absolut gerecht gesprochen. Sünde hat kein Anrecht mehr auf uns. Das Alte hat kein Anrecht mehr, wir sind abgetaucht. Es ist weg. Und gleich, ja, hören wir auf einen Nachleger. Und gleich leben wir so viel wieder im Alten. Wir stehen viel am falschen Ort. Wir schleichen wieder um das Alte herum. Und wenn es nur ein bisschen ruft, gehen wir rein. Und der Herr hat wirklich etwas Neues bereit. Der Herr hat ein neues Leben für uns. Wir müssten nicht mehr sündigen. Wir könnten herrschen in unserem neuen Leben. Aber eben der Paulus hat volles Verständnis. Ihm ist es nicht so viel anders gegangen. Schon anders, aber er hat es gewusst, wie es ist. Und auch hier nimmt er die Fragen vom Volk auf. Das ist sicher eine auf die gute Idee. Man sagt, ah, ich sündige möglichst viel, dann habe ich möglichst viel Gnade. So Kurzschlüsse gibt es 100'000 in unserem Kopf. Und der Paulus nimmt es auf, er weiss, was die Gesellschaft denkt. Und wir haben etwas Neues bekommen, mit der Bekehrung und der Taufe. Man müsste nicht mehr im Alten laufen. Und als ich so gelesen habe, x-mal durchgelesen habe, dachte ich, eigentlich sollte ich mich gerade wieder taufen. Aber das müssen wir nicht. Aber ich merke, zurückzudenken, hey, wie war es, als ich mich taufen und das wieder erneuern. Wieder und wieder und wieder erneuern. Ich sage, Jesus, ich will das Neue. Ich will mehr von dir in meinem Leben. Hilf mir. Und wirklich zu wissen, wir hätten Möglichkeiten zum Herrschen in unserem Leben. Wir müssten nicht. Und wenn wir gleich tun, ja, seine Gnade ist da. Dann kommen wir möglichst schnell draus, lassen wir möglichst schnell Licht rein und laufen in dem Neuen weiter.
Genau, das ist genau der Punkt von dem Neuen, wo der Paulus jetzt weiter einfach erklärt und sagt, ihr habt echte Möglichkeit. Und gleich merke ich so gut, wie mir gesagt, wir müssen es verstehen, wir müssen es begreifen, was es wirklich heisst. Oder? Und viele Sachen, viele Formulierungen, die kennen wir, die sind so, das sind stereotype, fromme Aussagen, die machen uns alle Sinn. Im Sinn von, habe ich auch schon gehört. Was es aber für mich heisst oder kann bedeuten, um das geht es in Paulus. Was es für mich kann bedeuten kann, was es für ein Gewicht kann für mich. Oder? Und nachher ab Vers 9 hat er einen kurzen Einschub, wo er sagt, ey, wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt nicht mehr wird sterben. Das wissen wir. Da sind wir auch überzeugt davon, oder? Absolut. Keine Frage. Der Tod hat null Macht mehr über ihn. Und das ist etwas, was ganz schön beschrieben worden ist im 1. Korinther 15, wo es heisst, wenn aber dies verwesliche, da sind wir schon wieder beim, schon wieder im Cape. Ja. Verwesliche anziehen wir das Unverwesliche und dies Sterbliche anziehen wir das Unsterbliche, dann wird erfüllt werden, was geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist aber die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns einen Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder? Dort steht es ganz klar, der Tod ist verschlungene Sieg. Der Herr hat den Tod überwunden. Und wenn wir ja mit dem eins geworden sind, wir eingepflanzt sind, haben wir den Tod auch überwunden. Wir glauben ja an das, dass wir mit ihm werden auferstehen werden. Also haben wir den Tod auch besiegt. Und das, wenn wir das bewusst sind, ist das für uns etwas, was schlussendlich eigentlich relativ schnell dazu führen, dass wir vor dem Tod keine Angst haben sollten. Wir brauchen echt keine Angst haben vor dem Tod. Echt nicht. Wirklich nicht. Wenn wir mit Jesus Christus begraben und auferstanden sind, weil wir in Ewigkeit werden leben. Oder? Und dann eben, er ist für die Sünde gestorben und leben tut er für Gott. Das ist genau das Gleiche bei uns. Wir sind der Stünder gestorben, wenn wir sagen, wir geben die Herrschaft ab von dem sündigen Leben. Wir sagen, du hast keine Macht mehr über mich. Du hast keine Macht mehr über mich. Ich gebe die Herrschaft dem Herr. Und im Herrinnen haben wir den Sieg. Immer und immer wieder. Oder? Und jetzt kommt die nächste interessante Aussage. Das ist ein Stück weit, nicht nur eine Aussage, sondern auch das ist jetzt eine Aufforderung, ein Stück weit auch. Und er sagt, So auch ihr haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Das heisst, glaubt das, dass ihr für die Sünde gestorben seid und jetzt für Christus lebt. Das ist wichtig. Und geht dann wieder, so lasst nun die Sünde nicht herrschen über euren sterblichen Leibe und leistet seinen Visieren keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin, als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Oder? Da kommt es einfach, hört, Leute, entscheidet nicht dafür. Ich sage jetzt, Leute, entscheidet nicht dafür, wem das die Herrschaft geht. Lasst ihr euch immer wieder reinleimen vom sterbenden Leib, vom sündigen Leib, und hört dem, oder herrscht ihr über den durch einen lebendigen Geist, der in euch lebt? Und ich merke, da hat es schon eine grosse Kraft drin, wenn wir das Bewusstsein haben. Es hat eine gewaltige Kraft. Wir können, ich weiss, das habe ich schon manchmal erlebt, zum Glück. Wir können herrschen über Begierden und wir können absolut herrschen über die Sünde in unserem Leben. Wir können absolut herrschen über die Sünde. Wir müssen bei weitem, wir müssen sogar gar nie eigentlich den Sündraum geben. Das müssten wir nie. Wir haben immer die Möglichkeit, zu herrschen über die Sünde. Es ist nicht so, wie wenn ein Mensch den Herrn nicht hat, dass er einfach seinen Begierden muss folgen, weil er schlicht und ergreifend keinen Widerstand kann leisten kann, in dem Mass, wie der Herr es tun kann. Er kann schon mal entscheiden, nein, das mache ich jetzt nicht, jetzt betrinke ich mich halt ausnahmsweise nicht. Viele haben gar kein Interesse daran. Die besaufen sich einen Weg und finden es super geil, weil sie nachher entsprechend ein Klefonit schöner haben und am nächsten Morgen nicht mehr wissen, was passiert ist. Ich kenne immer noch genug von denen, die bei mir gearbeitet haben, die am Wochenende halt immer noch das ein Highlight ist, das ich nicht verstehen kann. Ich begreife es nicht. Aber schon gleich. Muss ich auch nicht. Aber wir müssen dem null Raum geben. Null. Null. Wir können das komplett besiegen und komplett abtun. Weil wir in Jesus Christus das Leben haben. Absolut problemlos. Wir können uns immer entscheiden. Wir können uns immer entscheiden, den Sieg zu haben über die Sünde. Immer. Das ist wichtig. Absolut. Und das ist genau das. Man sagt, so haltet nun dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Was daneben geht, muss absolut keine Macht mehr haben über uns. Wir haben immer noch unseren sterblichen Leib, der natürlich immer wieder reagiert auf weiss nicht was alles, das ist klar. Aber nur weil der Leib reagiert auf etwas, heisst es, solange das schlussendlich nie so entscheidet, wie der Leib reagiert hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn mir Gedanken angeworfen werden, irgendwelcher Natur, das kennt ihr sicher auch ja, dann ist meine Entscheidung, ob diese Gedanken darum geht oder nicht. Ich kann mich wirklich bewusst entscheiden, auch jetzt lasse ich das, dem ganzen Raum und mache mir Gedanken über meine Geiz oder meine Minderwertigkeit oder meine Angst oder meine Lust oder was auch immer und gebe dem Raum und denke dem Zeug nach. Oder ich sage, nein, ich weiss, dass es nicht gesund ist, es tut mir nicht gut, verschwinde im Namen Jesu Christi. Und dann denken wir etwas anderes. Die Herrschaft, die haben wir in unserem Leben. Also hätten wir in unserem Leben, um es ein bisschen provokativ bösartig zu formulieren. Die haben wir, absolut. Und das Ziel ist, dass wir immer mehr Herrschaft haben im Ganzen innen von dem her. Damit der Leib der Sünde vernichtet wird. Da ist etwas am Laufen, oder? Im Vers 6, oder? Und das ist der Punkt. Damit wir mehr und mehr Herrschaft haben über den Leib der Sünde, dass der vernichtet wird. Im Sinne von, die Macht hat, Einfluss nimmt in unserem Leben. Und dann kommt einer von meinen Lieblingsversen. Der ist seit manchem Jahr ist mir der extrem wichtig. Und kommt mir immer in den Sinn, wenn es darum geht, ja, wo stehe ich überhaupt? Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Das ist für mich eine absolute Kernaussage. Die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind. Es ist extrem wichtig, dass wir es begreifen. Und solange wir uns unter der Gnade bewegen, können wir herrschen über die Sünde. Wenn wir aber dem Gesetz Raum geben und anfangen zu schauen, was stimmt und nicht stimmt, was falsch ist und so weiter und so fort, dann fängt die Sünde an, Macht zu gewinnen. Das ist genau das, was wir vorhin hatten, ganz am Ende vom Kapitel 5, oder? Was heisst, damit wie die Sünde geherrscht zum Tod. Hier, nein, 20. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf das die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtiger geworden ist, da ist die Gnade umso viel mächtiger geworden. Also, das Gesetz ist gekommen, damit die Sünde mächtiger wird. Ja, was heisst das? Wir haben gesagt, das Gesetz ist gekommen, damit die Sünde als Sünde erkannt wird. Haben wir angeschaut, letztes Mal ausführlich, was das heisst. Wenn ihr es nicht mehr wisst, könnt ihr nachhören. Oder? Und wenn wir unter der Gnade stehen, ist die Gnade leitet und nicht das Gesetz, dann wissen wir ganz genau, dass die Sünde keine Chance hat. Ich komme gerade dabei aus, dass wir sie schnell finden. Der Paulus schreibt dem Timotheus, glaube ich, die Aussage. 1. Timotheus 1, Vers 9 steht folgende Aussage. Durch sagt Paulus und Timotheus schreibt, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, Vers 8, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Sondern dem Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen, Ruchlosen, den Vatermördern, Muttermördern, den Totschlägern. Weil wir wissen, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Das ist genau die gleiche Aussage. Das ist genau das, was darum geht, dass wir das lernen begreifen. Wenn wir wiedergeboren sind, glauben, dass wir mit Jesus Christus gestorben und auferstanden sind, und dass sie die Taufe symbolisieren und wirklich zeigen und entsprechend ein Teil von uns wirklich erstirbt und wir in einem neuen Leben auferstehen, dann können wir herrschen über die Sünde in unserem Leben. Und mir ist es so, so wichtig, das ist der absolute Schlüssel für unser Leben. Es ist extrem entscheidend, dass wir das begreifen, dass wir der Sünde nicht folgen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Sünde ist alles, was nicht von Gott kommt und uns in eine andere Richtung ziehen will. Alle Gefühle, alle Emotionen, alle Gedanken, alle Aussagen von Leuten, wir müssen nicht einem einzigen von dem folgen. Wir sind nicht gezwungen, wir sind frei, selber zu entscheiden, wo wir durchlaufen. Weil einem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Und wir sind gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Mir ist das so, wie wir es begreifen, wir werden nicht die Herausforderungen noch anschauen, wo kommen, logisch ist klar. Aber wenn wir das nicht begreifen, dann werden wir ganz viel Herrschaft in unserem Leben nicht leben können, wo wir könnten und es nicht tun. Wir können herrschen in unserem Leben über die Sünde. Weil wir in Jesus Christus das neue Leben haben. Und das wünsche ich mir, dass wir das wirklich einfach begreifen, dass wir darüber herrschen können. Und unseren Klassenkolleginnen und Klassenkollegen, wenn sie einen Scheiss machen, nicht müssen nachlaufen, nicht müssen mitmachen, nicht müssen dabei sein. Noch viel weniger selber entsprechend Scheissdreck anstiften. Das ist ganz wichtig. Wir können uns für das entscheiden. Ganz, ganz wichtig. Genau gleich können wir uns entscheiden in unserem Leben, im Alltag, wie wir als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber unterwegs sind. Mit was für Haltungen. Immer können wir uns entscheiden. Immer. Wir sind nie gezwungen. Das ist ganz wichtig. So, wir können entscheiden und wir können herrschen über jegliche Sünde, die in unser Leben hineingetragen wird. Es gibt keine, das ist mir so wichtig, es gibt keine, wo wir nicht herrschen darüber. Gibt es nicht. Es ist immer unsere Entscheidung. Es ist eine Herausforderung, das ist klar. Aber mir ist wichtig zu wissen, dass wir es könnten, dass wir das Potenzial haben, dass wir die Möglichkeit haben im Herrn. Mit dem Herrn können wir herrschen. Über die Sünde. Wir müssen dem nicht folgen. Weil wir unter Gnade stehen, weil der Herr gnädig ist. Und wir haben das angeschaut, im Römer 5, 1 und 2. Man kommt ziemlich in den Sinn, wenn wir diese zwei Versen begreifen, wenn wir diese zwei Versen begreifen, die dort stehen, dann kommen wir gleich zum Römer 6, 14. Und können dort anhängen. Oder? Dass wir wirklich wissen, dass wir Frieden haben mit Gott, dass wir Gnade haben und auf die Herrlichkeit warten. Werden wir mehr und mehr und mehr Menschen, die wirklich die Herrschaft haben in unserem Leben durch Jesus Christus über all das, was versucht, dass wir irgendwo schief gehen. Weil wir nicht müssen schief laufen, wir können anders laufen. Wir haben mit Gott die Möglichkeit, die Herrschaft zu haben in unserem Leben. Und das wünschen wir mehr und mehr für uns alle. Amen.